Jakobus Kapitel 4. Und heute wollen wir über den Vers 17 nachdenken. Steht geschrieben, Gott erklärt uns in Jakobus 4, Vers 17, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das ist der letzte Vers im vierten Kapitel hier in Jakobus. Und manche von euch haben sich vielleicht gewundert bei der letzten Predigt am vorhergehenden Sonntag, dass ich diesen Vers überhaupt nicht angesprochen habe in der Predigt. Und es scheint auch so, als würde dieser Vers irgendwie aus dem Rahmen des vierten Kapitels im Jakobus herausfallen, als würde er gar nicht zum Thema, das angesprochen wird, passen. Ich hoffe, dass es mir heute Morgen gelingt, aufzuzeigen, dass der 17. Vers sehr wohl zum Thema des vierten Kapitels passt. Nun, jedem von uns, die wir mit der Bibel aufgewachsen sind, die wir die Bibel lesen, ist klar, was Jakobus hier meint, wenn er sagt, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wir wissen, er spricht von der Unterlassungssünde. Unterlassungssünden, sollte ich sagen. So, und dieses Konzept der Unterlassungssünde war für mich in meinen jungen Jahren, als ich zum Glauben gekommen bin, war für mich persönlich für die längste Zeit eigentlich nicht so bewusst gewesen. Ja, ich dachte mir, uns wird gesagt, was wir tun sollen, was wir lassen sollen, was Sünde ist. Darüber hinaus habe ich nicht persönlich viel nachgedacht, bis zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Begriff gehört habe. Jemand hat ihn gebraucht, Unterlassungssünde. Und ich dachte mir, was ist das denn? Habe ich ja noch nie gehört. So, was ist Unterlassungssünde? Ich habe von einem kleinen Jungen gehört, der eine clevere Antwort gegeben hat, als sein Sonntagsschullehrer gefragt hat, was Unterlassungssünden sind und was der Unterschied ist zwischen der Sünde der Tat und der Sünde der Unterlassung. Und dieser kleine Junge erklärte seinem Lehrer, dass Unterlassungssünden die Sünden sind, die wir begehen wollen, aber noch nicht dazu gekommen sind. So, wir sind mit den Sünden, die wir tun, so ausgebucht, dass wir die wir begehen, wir sind noch nicht dazu gekommen, die zu begehen. Ja, das ist ein bisschen humorvoll, ein bisschen clever. Aber ja, die Unterlassungssünde ist eigentlich nichts Humorvolles, ihr Lieben. Die ist genauso schlimm, die ist genauso verderblich wie die Tatsünde, die man begehen kann. Und wir werden das auch sehen im Verlaufe dieser Predigt. So, was ist also eine Unterlassungssünde? In Jakobus wird das sehr gut eigentlich erklärt. Ich muss das nicht noch irgendwie besser erklären. Wenn wir etwas nicht tun, was das Wort Gottes lehrt, dass wir eigentlich tun sollen, dann ist das Unterlassungssünde. Und wir haben eigentlich sehr gute Illustrationen im Neuen Testament genau zu dieser Sünde. Und eins der prominentesten Illustrationen dazu ist das Gleichnis mit dem barmherzigen Samariter, das Jesus seinerzeit erlebt hat. Nicht wahr? Wir kennen die Geschichte, nachdem ein jüdischer Mann, er war unterwegs gewesen und er wurde zusammengeschlagen und ausgeraubt und einfach liegen gelassen am Wegesrand. Und da kommen diese frommen Leute wie der Levit und die Priester, die eigentlich das Gesetz kennen und genau wissen, was sie tun mussten, ja, angesichts dieser Situation. Sie haben ja den armen, zusammengeschlagenen Mensch dort gesehen. Was machen die? Die machen gar nichts. Die hauen ab. In dem Gedanken, dass niemand die sieht, machen die sich davon. Wer weiß, was die dazu bewegt hat, das zu tun. Einer hat sich gedacht, ich habe keine Zeit oder ich muss mich dann nachher um den kümmern, ich habe ja keine Gelegenheit oder meine Ressourcen reichen nicht aus. Was immer, sie haben es unterlassen, etwas zu tun, von dem sie wussten, was sie hätten tun müssen. Und auf der anderen Seite wird uns dann der Samariter gezeigt in diesem Gleichnis, der eigentlich ein verhasster Mensch gewesen ist bei den Juden. Und er zeigt diesem verletzten Menschen Mitgefühl. Er hilft ihm. Und darüber hinaus sagt er, er nimmt ihn, bringt ihn in die Herberge und sagt, was immer es kosten wird, ich werde dafür bezahlen. Stellt euch das mal vor. Und Jesus gebraucht dieses Beispiel, um zu lehren, dass wir in ähnlicher Weise Hilfsbedürftigen dann helfen müssen. Soweit es an uns liegt, dürfen wir uns nicht abschrecken, Hilfe zu leisten einem Menschen, der in Not ist. So, ich denke, das ist nicht schwierig für uns, das zu verstehen. Die neue Genfer Übersetzung macht es sehr gut, wenn sie diesen Vers dann folgend übersetzt. Hört mal genau hin. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut ist und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Ja? Vor etlicher Zeit war ich bei einem Versicherungsbüro hier in Kelowna und ich wollte eine Versicherung kaufen für unser Auto. Und vor mir war ein Mann, ein russisch sprechender Mann, ich habe das mitbekommen, ich stand ganz nah zu ihm und hörte, wie er russisch zu seinem Freund gesprochen hat. Und sein Englisch war wirklich schlecht gewesen. Und dieser Mann wollte auch eine Versicherung kaufen für sein Auto und er hat alles bezahlt. Und er war so ein bisschen aufgeregt, weil er nicht den Aufkleber, könnt ihr euch noch erinnern? Früher hatten wir den Aufkleber, mussten wir auf Nummernschild drauf tun und auf dem Aufkleber stand das Datum, an dem die Versicherung abgelaufen ist. So, der Versicherungsmensch hat versucht, diesem Mann, der sehr schlecht Englisch gesprochen hat, zu erklären, man braucht das nicht mehr. Seid ihr überrascht gewesen, als ihr das auch? Ja, und plötzlich, ich war da, bei mir war das vorher schon gewesen, ich wusste das, dass man das nicht braucht, aber ich habe gedacht, wieso brauche ich das nicht mehr? Na, brauchst nicht mehr. Ist alles im Computer, alles ist digitalisiert und dann ist mir, dann ist mir einiges klar geworden, aber wie auch immer. So, und er war ganz aufgeregt, weil er dachte, er wird hier so ein bisschen betrogen, weil er eben diese Plakette haben wollte, um drauf zu kleben. Und er hat es nicht verstanden, dass man sie nicht mehr braucht. So, und er wurde immer lauter, weil er dachte, er wird hier betrogen, er hat bezahlt, er will den Aufkleber haben. Und der Versicherungsmensch, der wurde immer nervöser und ich dachte, ich muss hier eintreten. Aber mein Russisch ist schlecht, ist so schlecht. Und ich dachte, ich mache mich lächerlich. Aber dann habe ich gemerkt, ich habe keine andere Wahl, ich muss. Und so bin ich dazwischen getreten und dann habe ich diesem russisch sprechenden Mann erklärt, du brauchst das nicht mehr, es ist alles gut. Und als ich ihm das auf Russisch gesagt habe, so gut wie ich konnte, wurde er ganz ruhig und dann hat er mich angeguckt und gesagt, ich brauche das nicht mehr. Ich sage, nein, du brauchst das nicht mehr. War alles gut. So, der russische Mann war beruhigt. Ja, die Situation wurde entspannt und der Versicherungsmensch war natürlich froh, dass die Situation gelöst worden ist. Ihm war auch ganz unangenehm. Ja, er konnte es auch nicht anders erklären, als wie nur in Englisch, dass man das nicht braucht. Und er hat mir trotzdem keine Prozente gegeben. Ich musste trotzdem meine volle Versicherung zahlen. Ich dachte, vielleicht ist er ein bisschen gut gesonnen und gibt mir da ein paar Prozente, aber nein, na, vielleicht nächstes Mal. Ja, und jemand will uns hier mit der Musik ein bisschen ermutigen, zu einem falschen Zeitpunkt. Aber wie auch immer, stellt euch vor, ich hätte diese Situation miterlebt und hätte gedacht, oh, es geht mich nichts an. Ja, es geht mich nichts an, ich blamier mich nur, wenn ich da Russisch spreche und ich lasse dir einfach. Das wäre eine Unterlassungssünde, ich weiß genau. was das Richtige ist. Und zum Glück habe ich Mut genug gehabt, in Russisch das Ganze zu erklären. Ja. Aber wie auch immer. Und nachdenken, hier ist das, was uns bewusst wird. Wenn wir ehrlich mit uns selber sind, wir alle haben uns schuldig gemacht oder machen uns vielleicht immer noch schuldig durch Unterlassungssünden, ihr Lieben. Wir tun oft nicht das, was wir als gut wissen oder kennen. Ich habe einen Bekannten und dieser Bekannte sagt, nicht immer, aber zwischendurch, er sagt, ich mache nichts in der Gemeinde, dann kann ich auch nichts verkehrt machen. Versteht ihr die Logik? Ich mache nichts in der Gemeinde, er arbeitet nirgends mit, macht gar nichts, damit ich nichts verkehrt mache. Er macht doch was verkehrt, oder? Unterlassungssünde, das ist Unterlassungssünde. 100%. Und wisst ihr, nachdenkend über mein Leben, dann wusste ich sofort, oh, ich weiß genau Begebenheiten, ich weiß genau Augenblicke in meinem Leben, wo ich Unterlassungssünden begangen habe. Manchmal aus Scheu, Menschenscheu, Menschenfurcht. Manchmal, weil ich keine Aufmerksamkeit haben wollte. Manchmal aus Gleichgültigkeit. Manchmal aus Bequemlichkeit. Ja? Aber ich weiß genau, ganz genau von Begebenheiten, wo ich wusste, was gut ist, was ich tun sollte und ich habe es nicht getan. Und das ist Sünde, erklärt uns das Wort Gottes. Unterlassungssünden im Vergleich zu den Tatsünden, ihr Lieben, sind hinterhältig. Die sind wirklich hinterhältig und wir wissen das. Und es gehört schon eine gute Portion ehrlicher Selbstprüfung, Hinterfragung, um das zu erkennen, wo wir unterlassen haben, Gutes zu tun. Wir denken darüber nach und sagen uns, ja, das verstehen wir, das ist kein Problem. Und das ist gut so. Wir wissen, was Unterlassungssünde ist, oder wir sollten es zumindest wissen. Aber, und das ist eigentlich das Schwierige, wie passt diese Aussage hier in Vers 17 in den Kontext des vierten Kapitels. Und darum geht es auch, dass wir den Zusammenhang verstehen, in welchem diese ganz klare Aussage zur Unterlassungssünde dann auch gemacht wird. Wir erinnern uns, es ging in diesem Kapitel einmal um die Konfliktbewältigung im Leben eines gläubigen Menschen, im Zusammenhang der Gemeinde auch. Und ebenso ging es um die Warnung, anmaßend oder stolz, ohne Gott sein Leben zu gestalten, ohne Gott sein Leben zu planen. Und interessanterweise, das wird ja nicht einem Menschen allgemein gesagt, das wird Gläubigen gesagt. Anscheinend war das ein Problem gewesen in der Gemeinde oder in den Gemeinden, an die der Brief gerichtet worden ist. Und ihr Lieben, heute ist es genauso. Menschen in ihrer Anmaßung planen ihr Leben, wollen dies und jenes tun. Nicht, dass es schlecht ist, aber sie planen ihr ganzes Leben ohne Gott. Und das ist nicht gut. So, wie passt nun dieser Befehl, es ist eigentlich ein Befehl in Vers 17, den wir hier haben, im Kontext des Kapitels. Ist es vielleicht, und manche haben das auch so gesehen, manche Bibellehrer behaupten das, dass es einfach nur ein Befehl ist an die Christen, unabhängig von dem, was vorher gesagt worden ist. Und sie weisen auf die Sprüche hin im Alten Testament und sagen, schaut einmal, was in den Sprüchen gesagt wird. Oft ist das einfach nicht zusammenhängend, sondern Befehle werden weitergegeben, damit wir wissen, wie wir zu leben haben. Schaut einmal in eure Bibel. Schaut einmal in eure Bibel und wie fängt bei euch der 17. Vers an? Ich habe mal nachgeguckt, in der Schlachterübersetzung steht geschrieben, wer nun Gutes zu tun weiß. Wer nun Gutes zu tun weiß. In der Lutherübersetzung steht, denn wer da weiß, Gutes zu tun. Ja? Keine schlechte Übersetzung, ist gut übersetzt, aber Da fehlt ein Wort, ganz am Anfang des Verses. Und in manchen englischen Übersetzungen finden wir dieses Wort. Es ist das Wort darum. Therefore im Englischen. So, wann immer wir dieses Wort haben, darum oder therefore, müssen wir fragen, warum? Und schon haben wir den Hinweis auf den Zusammenhang dessen, was vorher gesagt ist. So, was wurde vorher gesagt im vierten Kapitel? Naja, es wurde aufgefordert, Gott nicht in unseren Anmaßungen, in unserem Stolz auszuschließen aus unserem persönlichen Leben. Und deshalb lesen wir, ich denke, das ist der Vers vorher, der 16. Vers, jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Und daraufhin hören wir darum. Darum, wer weiß, Gutes zu tun. Was ist das Gute? Was ist das Vorzügliche in unserem Text? Es ist das Mitbedenken Gottes in allen unseren Lebensentscheidungen. Darum geht es. Das ist das Gute für uns als gläubige Menschen, das uns ganz bewusst sein muss. Darum, wer da weiß, Gutes zu tun. Was ist das Gute? Wir müssen Gott einschließen, wir müssen Gott einplanen. In jeder unserer Lebensentscheidung müssen wir Jesus Christus fragen, ist es dein Weg für mich? Und darum geht es. Das ist das Gute. Und das ist ja nichts Neues eigentlich, was wir hier lesen im Neuen Testament. Es sollte uns eigentlich bekannt sein, im Alten Testament finden wir immer wieder diese Aussagen. Lass mich sagen, es ist eigentlich nicht eine Aussage, es ist ein Befehl an den gläubigen Menschen. Zum Beispiel, was wir in Psalm 37 lesen. Psalm 37, ich lese uns mal Verse 5, 6 und 7. Es wird gesagt, wir alle kennen, wir haben das schon so oft gehört, ja, aber machen wir uns bewusst, das, was das Wort hier sagt, ist nicht ein Vorschlag. Es ist ein guter Vorschlag, aber es ist mehr als das. Es ist ein Befehl. Es steht geschrieben, befiehl dem Herrn deine Wege und vertrau auf ihn. Ist es gut, das zu tun? Natürlich. Wir als Christen sagen, ja klar. Er ist unser Vater, er ist unser Gott. Er sagt uns ganz klar, wie wir zu leben haben. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn. Das ist ein Befehl. Und er wird handeln. Ja, da haben wir es. Das ist, was das Wort sagt. Und er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Wunderbar. Und dann wieder, schaut einmal. Vertraue still dem Herrn und harre auf ihn. Wieder ein Befehl. Vertraue auf den Herrn und harre auf ihn. Weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn man diese Dinge hört, die um uns herum passieren, ja, dann regt man sich auf und warum dies, warum jenes. Mir ist das Auto stehen geblieben und der ist böse auf mich und schimpft auf mich und mag mich nicht und. Vertraue dem Herrn und harre auf ihn und erkenne, dass in allem, was in unserem Leben passiert. Auch die Kleinigkeiten, der Herr mitbeteiligt ist. Hat das letzte Woche ganz klar gesehen. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Und das ist oft wirklich das Ärgerliche. Ja? Wir sehen einen ungläubigen Menschen, der auf Gott schimpft, der Jesus Christus verachtet, der Jesu Namen missbraucht. Und es scheint, you know, er wird reich und er wird fett und was weiß ich, fährt ein Ferrari oder ein Porsche, lebt in einem großen Haus. Und wir fragen, wie kann das sein? Vertraue still dem Herrn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Anschläge ausführt. Ja, ganz klar, ganz klarer Hinweis, wie wir zu leben, wie wir zu denken, wie wir uns zu verhalten haben. Und das ist genau das Gute, was wir in Vers 17 finden. Ja, wir müssen Gott immer in unseren Lebensplanungen einschließen. Ob es langfristige Lebensplanungen sind oder kurzfristige Lebensplanungen sind. Ich habe von einer Schwester gehört, die sagt, jedes Mal, wenn sie einkaufen fährt, betet sie für einen Parkplatz, der nah genug ist, am Geschäft, sodass sie nicht zu weit laufen muss. Und ich kann das verstehen, vielleicht kann sie nicht gut laufen. Aber ja, diese Kleinigkeiten. Wir denken manchmal, ah, Gott ist mit so viel anderem beschäftigt. Ihn interessiert das nicht. Wir sind seine Kinder und wir können das ruhig machen. Ja? Und ihr werdet erleben, wie wunderbar der himmlische Vater für euch sorgt, für uns sorgt, für mich sorgt. Und wie gesagt, ich habe das letzte Woche ganz klar erlebt. Ich habe mich aufgemacht, ich habe das gar nicht hier aufgeschrieben, ich habe mich aufgemacht, wollte Besuche machen. Und dann fahre ich und dann merke ich, ich fahre eine andere Strecke, wie ich sonst fahre. Ich fahre meistens durch die Stadt. Ich weiß genau, so ein kleiner, das ist kein Umweg, aber da ist wenig los und Freitagnachmittag, da ist sowieso so viel Verkehr auf allen Straßen. Aber da ich kenne da eine Strecke, die ist sehr gut zu fahren, kein Verkehr, was immer. Ich fahre eine andere Strecke. Ich denke, was ist denn los? Werde ich alt, dass ich mich, oder warum weiche ich ab von meiner Routine? Und so wie ich fahre, auf einmal geht mir das Auto aus. Zack, Motor bleibt stehen und ich roll aus und ich gerade an einem Abweg, wo ich stehen bleiben kann, ohne jemanden zu hindern, einer stillen Straße. Ich dachte, das ist interessant. Bin da reingerollt, habe das Auto auf einen Parkplatz wunderbar abgestellt, hat niemand gehindert. Stand da, habe gedacht, wie kann das sein? Und dann dachte ich, deshalb bin ich wahrscheinlich diesen Weg gefahren, damit ich hier stehen bleibe und mich dann BCE abholen kann. Habe BCE angerufen, die waren 15 Minuten da, haben mich abgeholt. Freitagabend war das, da fing es an mit meinem Hals, mit meiner Erkältung. Und ich dachte mir, und ich wollte all die Shut-ins besuchen. Schwester Gretel wollte ich besuchen, Schwester Müller wollte ich besuchen. Ich habe mich bei ihr angemeldet, Schwester Egert wollte ich besuchen. Hat Gott vielleicht dafür gesorgt, dass ich niemanden von denen anstecke und dann mir ein schlechtes Gewissen mache? So genau ist Gott. Ja, und das nur als Zufall abzuwatscheln oder was immer und zu sagen, ist halt so. Der Herr hat dafür gesorgt, dass es genau so war. Und dann konnte ich auch die Situation richtig einordnen und ich konnte Gott danken. Kleinigkeiten und doch in diesen Kleinigkeiten, ihr Lieben, führt uns Gott. Und es ist gut, ihr Lieben, es ist nur gut, wenn wir in allen unseren Lebensentscheidungen als Gläubige Jesus mit einschließen. Ja, Jesus fragen, unser Heiland, wir lieben dich doch. Ist das der Weg, den ich gehen soll? Zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Und ich bete jetzt für einen Mann, der ist schon in seinen 40ern und hat viel erreicht in seinem Leben, ist ein Geschäftsmann, ist wohlhabend, aber er findet irgendwie keine Befriedigung an dem, was er hat. Lebt in einem Schloss, ich habe euch das schon mal erzählt. Und er fragt sich, was ist für ihn dran? Und ich sage ihm, weißt du was, geh mal zur Bibelschule, lass dir einmal Zeit, studier die Bibel und der Herr wird dir den Weg zeigen, ob du zurückgehen sollst, dein Business weitermachen sollst oder ob der Herr dich vielleicht in einem Dienst gebrauchen kann. Er hat Gaben. Ja? Und das ist gut, wenn man das macht. Er ist auf dem richtigen Wege. Er fragt Jesus Christus, was für ihn dran ist. Jesus ist uns ja in allem ein Vorbild. In seinem Leben ist Jesus uns ein Vorbild, wie wir zu leben haben. So, wie traf Jesus Christus seine Entscheidungen? Ja, er traf sie auf der Grundlage von Prinzipien, die in der Heiligen Schrift verwurzelt sind und in einem ganz klaren Verständnis, was der Wille Gottes ist. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 8, 29, er sagt, denn ich tue alle Zeit, was meinem Vater gefällt. Stellt euch mal vor, ich tue alle Zeit, was meinem Vater... Er wusste, was seines Vaters Wille war. Und wir sollten es auch. Und er tat es alle Zeit. Und wir sollten es auch. Das ist es, wie wir leben müssen, ihr Lieben, wenn Jesus unser Herr ist. So, was macht Jakobus hier? Er fordert seine Leser auf, ihr Leben in einer ähnlichen Treue zu leben, wie Jesus Christus. Es soll ein Leben sein, das die Taten, den Verstand und das Herz mit einschließt, sodass, wenn wir das Gute erkennen, wir es auch tun. Ja? Und so sieht das Leben eines wiedergeborenen Menschen aus. Ich schließe mit Hebräer 13, Vers 16, auch eine wunderbare Herausforderung an uns, die wir sehr, sehr gut kennen. Es wird gesagt, interessanterweise, wird ja auch zu den Gläubigen gesagt, es wird gesagt, und vergiss nicht. Das ist das Problem, wir vergessen. Ich vergesse, ich weiß das. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Wollen wir Gott, unserem Vater, gefallen? Immer. Immer. Und deshalb dürfen wir nicht vergessen, Gutes zu tun. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen.